beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Also ich möchte nur mal sagen, dass ich das Mikro hoch machen muss, weil ich so groß bin. Also stimmt nicht so ganz genau, das mit dem Alter und so weiter. Lieber Mathis, lieber Lars, liebe Janina, heute feiern wir euch. Heute seid ihr im Mittelpunkt. Nach dem Gottesdienst seid ihr ganz offiziell entlassen. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Es hört sich immer so ein bisschen nach Gefängnis an und so weiter. Jetzt wäre der Zeitpunkt zu sagen, nee, war überhaupt nicht schlimm, hat voll Spaß gemacht. Okay, ein Versuch war es wert. Liebe Familien und Freunde, ich freue mich, dass Sie hier sind und mit den Vieren und mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Wir haben zusammen einen Anfang von einem Film geschaut. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Wir werden als Abschluss den Rest vom Film anschauen. Herzliche Einladung dazu. In dem es um ganz Grundlegendes vom Glauben geht, so wie ich meine. Und meiner Meinung nach wird es auf den Punkt gebracht durch die Frage, haben oder nicht haben. Haben oder nicht haben, was soll das damit zu tun haben? Ich möchte euch versuchen zu zeigen, was ich darunter verstehe und wie ich das verstehe. Ich möchte zu Anfang mit nicht haben. Sowohl im Film als auch im Bibeltext lesen wir von zwei Personen, die nicht haben, die uns ganz deutlich zeigen, was es heißt, nicht zu haben. Beide, der lahme Bettler und Will, dieser junge Mann, sind von Geburt an Leute, die Defizite haben, die irgendwas nicht haben. Der eine ist lahm, seine Füße tragen nicht und er kann nicht laufen. Der andere kann sich überhaupt nicht bewegen, hat keine Beine, keine Arme, kann nicht richtig interagieren, kann nicht zeigen, kann nicht laufen und ist somit auf andere angewiesen. Beide, sowohl der Bettler als auch Will, sind ohne die Hilfe anderer lebensunfähig. Und das Schlimme, das noch Steigernde ist, in der damaligen Zeit, in der die biblische Geschichte geschrieben wurde, war es so, dass wenn ich eine Behinderung hatte, das nicht irgendwie eine Behinderung war und man gesagt hat, oh, um den müssen wir uns speziell kümmern, sondern derjenige, der eine Behinderung hatte, war der von Gott Gestrafte. Also das ist nochmal diese Verschärfung. Ja, es geht nicht nur so darum, dann lasst uns irgendwie gucken, dass wir den auch mit reinnehmen, sondern da hieß es, hey, also mit dem wollen wir echt überhaupt gar nichts zu tun haben. Der hat in unserer Kirche, in unserer Gemeinde überhaupt keinen Platz. Der muss irgendwas falsch gemacht haben oder seine Eltern vielleicht. Diese beiden Geschichten, finde ich, sind ganz schön krasse Geschichten. Es wird uns von zwei Menschen erzählt, den ihr Leben komplett, ohne irgendwie andere Themen, von diesem Defizit bestimmt werden. Es gibt nichts anderes, was in ihrem Leben zählt. Und diese Geschichten haben uns zumindest, als wir den in unserem Gemeindeunterricht geschaut haben, schon auch irgendwie betroffen gemacht, weil wir gemerkt haben, oh, krass, was sind das für Themen, was sie da haben? Und wo wir uns letztendlich dann auch fragen, das sind zwar beeindruckende Geschichten und ihr werdet sehen, der Film geht noch wunderschön weiter, aber was sind die Dinge, die mit uns da zu tun haben? Ihr Lieben, mir geht es ganz, ganz oft so, dass ich mich eben aus dieser Perspektive des Nichthabens sehe. Dann achte ich nicht auf das, was ich habe, was ich kann, auf meine Sportlichkeit zum Beispiel, sondern ich achte nur auf das, was ich nicht habe, auf meine negativen Seiten. Ein Beispiel von mir ist, dass ich einer bin, der sehr gern alles auf den allerletzten Drücker mache. Manche kennen das vielleicht, gerade so Studierende oder Schüler, da bilden sich ja schon gewisse Tendenzen, ich mache das schon ewig so, und merke aber gleichzeitig mit diesem auf den allerletzten Drücker tun, das weiß ich, das ist auch sehr, sehr unintelligent, aber ich mache es trotzdem. Ich komme da irgendwie nicht aus meiner Haut raus. Und dann habe ich so Gedanken wie, hey Philipp, du bist echt, echt blöd. Warum bist du so? Ich frage mich immer wieder, wieso schaffe ich es nicht, das richtig hinzukriegen? Und ich finde mich ätzend und finde mich blöd, weil ich eben da nicht aus meiner Haut rauskomme. so ein bisschen Kreislauf. Ich ärgere mich und es wird immer blöder und ich bin immer blöder und kann mich auch immer mehr nur so sehen. Und ich schließe mich irgendwann ein und bin selber mein ärgster Feind, weil ich nichts Positives mehr über mich zulasse. Ich weiß nicht, ob ihr vier oder ihr sieben, sechs, die da sind, euch noch erinnert an den Gemeindeunterricht mit dem Dori. Dori erinnert sich wahrscheinlich noch. Ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Stunde, wo es darum ging, wie Sünde sein kann. Erinnert ihr euch? Und Dori hat so eine Schnur in der Hand gehabt und es ging dann darum, wie man praktisch diese schlechten Gedanken und das Negative einen immer mehr einschränkt, sodass man irgendwann sich gar nicht mehr richtig bewegen kann und so in sich verkümmert. Ich glaube, dieses, was Will über sich sagen lässt und was auch der Bettler erlebt, sind solche Lebenslügen, solche Sünden, die sie ganz klein halten. Sie machen uns eingeschlossen. Und nicht nur beim Persönlichen, sondern auch in Gemeinden erlebe ich das ganz oft, dass eben es diese Brille des Nichthabens ist, die wir meistens tragen. Wir sehen das, was verbesserungswürdig ist. Ich sage, das ist absolut wichtig, keine Frage. Aber wenn wir uns nur darauf fokussieren, was falsch läuft, was man besser machen könnte, was nicht gut ist, dann führt es in so eine Haltung, die uns letztendlich nur noch auf uns selbst fokussiert, wo wir nur noch an uns selber denken und uns selbst irgendwie nicht mehr wahrnehmen. Ich denke, dass dieses ein Riesenproblem von dem Thema Negativität ist. Es ist nicht so, es passiert mal was und dann ist wieder vorbei oder hier habe ich mal was Falsches gemacht, sondern es drückt uns nieder und es nimmt uns gefangen. Wir werden eingeschlossen. Wir feiern Entlassfeier, also ich hoffe auch, wir werden aus anderem entlassen. Wir werden eingeschlossen in dieses bedrückende, ich kann nichts, ich habe nichts, ich habe so viel Fehler gemacht. Wir erscheinen absolut unliebenswürdig und ziehen uns letztendlich in unser eigenes zurück. Wer will mit so jemand auch was zu tun haben, der so blöd ist wie ich, der es nicht auf die Reihe kriegt? Liebe Gemeinde, liebe Freunde und liebe Gemeindeunterrichtler, ich denke, dass die gute Nachricht, das Evangelium, Euangelium von guter Nachricht ist, dass es in beiden Leben eine Perspektive gibt, dass es in beiden Geschichten das Leben irgendwie seinen Weg bahnt und durchbricht. Zwar auf unterschiedliche Weise, aber ich denke doch auch sehr, sehr ähnlich. Zunächst ist da der Will und der Lahme, die Personen begegnen. Sie sitzen an ihrem angestammten Platz, der eine in der Freakshow, der andere auf der Straße. Und beiden begegnet in ihrem gewohnten Umfeld, in ihrem seit Jahren eingeübten Trott, begegnen Menschen, die was verändern. Will begegnet dieser Zirkusdirektor Mendez, der in ihm einen wunderbaren Menschen sieht. Und zack, er bekommt ins Gesicht gespuckt. Spinnt er? Fragen die um ihn rum und frage ich mich auch. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man sein Leben lang gesagt kriegt, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts, du bist nur ein Freak, über den die Leute lachen und über den sie sich amüsieren, ist es, glaube ich, irgendwann ganz normal, dass ich solche Worte nur noch als Demütigung wahrnehmen kann. Also ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich sogar im ersten Moment schlimmer als so eine Tomate, die man abbekommt. Du bist wunderbar, also das kann ich nicht hören. Und doch ist Wills seine Neugier irgendwie geweckt. Er möchte eben nicht mehr zu dieser Freakshow, er möchte nicht mehr zur Schau gestellt werden. Und er hat die Hoffnung tief im Innern, Gott sei Dank hat er die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwo anders mit dem Zirkus anders sein könnte. Dass in dem Zirkus vielleicht irgendwie was anders ist. Und er macht sich auf den Weg, das haben wir jetzt noch gesehen, die Sequenz, er macht sich auf den Weg und wird Stück für Stück verändert, lässt sich verändern, lässt sich in diesen Butterfly, in diesen Schmetterlings Veränderungsprozess hineinnehmen. Bei Will ist das ein sehr langer Prozess. Es geht wahrscheinlich über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, wo er sich stückchenweise immer wieder was erlebt und anders wird. Dem Lahmen Beim Lahmen ist das was anderes. Beim Lahmen scheint es irgendwie so innerhalb von Minuten ablaufen. Dem Lahmen begegnen Johannes und Petrus und diese beiden sind ganz anders wie er. Sie wissen nämlich genau, was sie haben und was sie nicht haben. Sie haben kein Geld, Silber und Gold habe ich nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Was sie haben, ich glaube, was sie im Herzen tragen, was ihr unglaublich großer Schatz ist, ist diese Liebe Gottes, die das ganz anders macht und die sie auch nicht für sich behalten können, sondern weitergeben müssen. Außerdem waren sie mit diesem Jesus da unterwegs, der irgendwie im Land umhergezogen ist, Menschen begegnet ist und zeichenhaft immer wieder deutlich gemacht hat, hey, mein Reich ist geprägt von dieser Liebe, in meinem Reich werden Menschen heil, in meinem Reich hat jeder seinen Platz. Und dieser Reichtum, den sie in ihrem Herzen tragen, den schenken sie weiter. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh. Sie leben eben genau nicht aus diesem Defizit raus und denken, oh nee, jetzt wollten wir dem was spenden, schade, haben wir nichts, dann gibt's wohl auch nichts, sondern sie überlegen, was haben wir? Sie haben die Perspektive, ich habe was zu geben, ich will was geben. Und so habe ich den Eindruck, sind es zwei ganz unterschiedliche Szenen, ganz unterschiedliche Vorgänge und doch irgendwie sehr, sehr gleich. Der Bettler wird gesund, er kann wieder am Leben teilnehmen und geht direkt in den Tempel rein. Der Tempel, wie wir schon gehört haben, der Raum, wo die Gemeinde sich trifft, war für ihn verschlossen. Er durfte da nicht mitmachen, weil er als Gott bestraft und nicht da dabei sein konnte. Und jetzt ist dieser Weg frei. Er darf am Leben teilhaben, er darf mit dem Leben von den anderen teilhaben. Und Will bleibt äußerlich der gleiche und ist trotzdem der Wahnsinn, also der Film ist echt gut. Er verändert sich, er wird ein ganz, ganz anderer. Er wird Hoffnungsbringer und inspirierend. Das ist eine Wahnsinnsveränderung, die mindestens, glaube ich, genauso viel ausdrückt, wie dieser Lahme, der auf einmal wieder gehen kann. Und dann frage ich mich, was ist es eigentlich, was diese verändert? Also was verändert Will und was verändert den Lahmen? Zuerst mal werden sie wahrgenommen, beide. Der eine von Mendes, der andere von Petrus und Johannes. Sie nehmen ihn wahr, schauen ihm in die Augen und sprechen mit ihm. Sie nehmen den Kontakt auf. Sie gehen nicht vorüber, sie sehen in ihm nicht diesen nicht begegnungswürdigen, nicht liebenswürdigen Menschen, sondern sie sehen diesen als von Gott geliebt und einzigartig. Das ist, glaube ich, was den Unterschied macht. Wenn wir mit diesem Blick der Liebe Leute angucken, dann verändert es. Stellt euch mal eine Welt vor, stellt euch mal vor, wie euer Umfeld aussehen würde, wenn wir mehr mit dieser Brille des Habens, unseres Reichtums durch die Welt gehen würden. Jeder Mensch wäre dann nicht irgendwie ein potenzieller Gegner, sondern wäre einer, der genauso wie ich von Gott geliebt und begabt und beschenkt ist und der wunderbar geschaffen ist und seinen Platz in dieser Gesellschaft hat. Wie würde das unser Miteinander verändern? Nicht immer zu überlegen, hey, was habe ich, was brauche ich noch, was könnte ich noch irgendwie haben, dass ich toller bin, sondern zu merken, ich habe was, ich gebe was. Notwendig auf diesem Weg ist dann die Frage, was haben wir eigentlich? Was ist an uns besonders? Was können wir eigentlich weitergeben? Manche von uns haben wahrscheinlich Silber und Gold, ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber was sind auch die anderen Sachen, die uns ausmachen? Was ist das, was wir aus dem Reichtum hinaus weitergeben können? Ich träume von einer Welt, in der Menschen wirklich wissen, was sie haben, in der sie selbstbewusst und aufrecht gehen können, in der sie sich nicht beugen müssen und irgendwie die negativen Dinge sie bestimmen, der Optimierungsprozess, sondern wo sie aufrecht stehen können und wissen, das habe ich und das möchte ich geben. Das ist ein Miteinander, das dann nur den anderen als wertvollen Menschen wahrnehmen kann, weil dieser genauso beschenkt ist. Und das ist auch letztendlich in Grundzügen das, was mich persönlich als Jesus Nachfolger gemacht hat. Lange Zeit hatte ich den Eindruck, im Teenie-Alter, dass ich vielleicht einer bin, der nicht für diesen Glauben geschaffen ist. Der war zu verkopft, der war zu körperlich, der hatte keinen Bock auf Singen, der hatte keinen Bock auf Beten. Und diese langen Gottesdienste, so lang sitzen und dann predigt einer da so lange vorne, das war alles echt ätzend. Und in mir hat sich wirklich dieser Gedanke bestärkt, dass es vielleicht sein kann, gut, vielleicht ist so, vielleicht gibt es manche Menschen, die einfach nicht für den Glauben gemacht sind. Und vielleicht gehöre ich zu denen. Und auf einer Freizeitarbeit habe ich dann einen kennengelernt. Das ist bis heute Grundlage oder ein wesentliches Element von meinem Glauben, der mich wirklich gesehen hat, wie ich bin. Der erstens gesehen hat, dass ich momentan mit diesem Ganzen nichts anfangen kann, nichts anfangen will. Und der gesagt hat, das ist okay. Du bist okay, du bist geschaffen, wie du geschaffen bist und du bist einzigartig und wundervoll und hast Begabungen und Talente und es ist der Hammer, wie du wirkst. Er hat mir, oder diese Freizeit hat mir dann auch Platz gegeben, eben meine ganze Körperlichkeit, meinen Sport, meinen Bewegungsdrang, mein Nicht-Stillsitzen-Können auszuleben und dem irgendwie einen Raum zu geben. Und ein Satz, der mir bis heute geblieben ist, es gibt nicht so viele, aber einer: Ich glaube für dich, wenn du nicht glauben kannst. Ich glaube für dich, wenn du nicht glauben kannst. Das ist, diese Perspektive zu haben, finde ich unglaublich. Mit so einem Denken jemand anderen zu begegnen, ist unglaublich. Und es hat mich verändert, es hat mich in meinem Inneren verändert und hilft mir immer wieder Phasen des Schwächen, der Schwäche und wo ich denke, hey, du bist echt ätzend, diese zu überwinden. Weil ich mich getragen weiß. Weil ich weiß, dass Gott für mich da ist und weil er mich schätzt, wie ich bin. Weil er mich geschaffen hat, auch mit dieser ätzenden sich vor sich hinschieben Mentalität. Gott schenkt mir immer wieder Menschen, die mir das zeigen und das geben. Und das ist auch das, was ich euch als Gemeinde, als hier Anwesende und auch euch speziell als Gemeindeunterrichtler wünsche, dass ihr eben Menschen dabei immer wieder im Leben habt, die euch sagen und das nicht nur mit Worten sagen, sondern auch durch Taten. Ich finde, die Blicke von diesem Mendes sprechen zum Beispiel Bände, ja, wie er will anguckt, die euch sagen durch über alle möglichen Sinne, dass ihr geliebt seid, dass ihr einzigartig seid und dass ihr ganz, ganz viel zu geben habt. Und uns wünsche ich, dass wir das uns immer wieder sagen lassen, dass wir nicht ins Gesicht spucken und sagen, das kann doch gar nicht sein, so toll kann ich gar nicht sein, ich kann kein geliebter Mensch sein, sondern dass wir uns das sagen lassen, dass wir das immer wieder hören und dass wir aus diesem Reichtum weitergeben. Der Himmel auf Erden, das stelle ich mir vor als ein Miteinander, als Gemeinde, als Gemeinschaft, die davon geprägt ist, dass wir diesen Reichtum, den wir haben, so wie Petrus und Johannes teilen, die mit vollen Händen ausgeben, weil sie wissen, das ist geschenkt und das bekomme ich und ich möchte aus diesem Reichtum leben. Und ich denke, wenn wir das tun, dann erleben wir ein Stück Himmel auf Erden. Amen.